Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir sie mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Das Pulverfass Balkan. In dieser Déjà-vu-Serie sind wir bisher einigen großen Fragen nachgegangen. Wann, wie, warum und durch wen entstand das Bild vom Pulverfass Balkan? Wie konnte es so lange Zeit fast unverändert überleben? Und wie prägt es damit noch heute unsere Wahrnehmung und sogar die Realität auf dem Balkan selbst? Und heute sind wir im letzten Teil dieser Serie angekommen. Wir haben bis hierhin über die Geschichte des Balkan gesprochen, wie sich der Raum entwickelt hat und was daraus später gemacht wurde. Wir haben aber vor allem über den Blick von außen gesprochen, aus dem Westen, und darüber, wie der Stereotyp eines Pulverfasses voll mit uraltem ethnischen Hass, den man einfach nicht einhegen kann, immer neu hervorgekramt wurde und warum. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eines zu tun, nämlich darzustellen, was im ehemaligen Jugoslawien wirklich los war. An diesem Beispiel versuchen wir heute also die Gegendarstellung. Wenn es nämlich nicht einfach der alte Hass im rückständigen Balkan war, woran ist dieses Land dann wirklich zerbrochen? Und könnten diese Gründe in der Form nicht genauso gut auf andere Länder, auch in Westeuropa oder die USA zutreffen? Das wollen wir rausfinden und das will ich heute auch nicht alleine machen. Ich habe mir für diese Folge nämlich Marco mit ins Boot geholt. Er ist Wirtschaftshistoriker und Teil des Podcasts Des Pudels Kern, den ich natürlich in der Beschreibung verlinkt habe. Gemeinsam reden wir heute über die zahlreichen Gründe für den Zerfall Jugoslawiens. Von wirtschaftlichen und strukturellen Gründen über machtpolitische und psychologische, eigentlich fast alles, außer Ancient Hatred. Im Anschluss kommen wir dann nochmal hier zurück und zoomen aus dem Beispiel Jugoslawien wieder raus auf den Balkan als Ganzes. Und damit willkommen im großen Finale.
Hallo Marco.
Hallo Ralf, freut mich hier sein zu können.
Ja, schön, dass du da bist. Ich werde in dieser Serie über einige Sachen reden und ich glaube, dass wir zwei uns hier aber recht einig sind, dass, wenn man sich das ehemalige Jugoslawien anschaut, wir den Zerfall wohl nicht einfach mit uraltem Hass oder irgend sowas erklären können. Das heißt, wir sind heute da, um über ein paar potenziell echtere Gründe zu reden.
So ist es.
Ja, und warum ich dich jetzt dazu gefragt habe, ist einerseits, weil ich mal mit deinem Podcast-Kollegen, dem Leo, in Kontakt war und der hat dann gesagt, ach, du musst unbedingt mit dem Marco reden. Ihr macht ja gemeinsam Des Pudels Kern, ein, wie würdest du sagen, im weitesten Sinne Zeitgeschehen und Philosophie über die Entwicklung der Menschheit Podcast.
Das ist schon sehr hoch. Nein, also vereinfacht gesagt, wir hören uns regelmäßig und diskutieren einfach Themen, die sozusagen wirklich von kleinen bis großen Fragen, vor allem im wirtschaftlichen, politischen Bereich, aber auch teilweise in historische und technische Themen, weil wir sind drei Leute, also Leo, Philipp und ich, und wir diskutieren einfach zusammen verschiedene Themen, relativ breit in der Bandbreite, einfach weil wir auch ganz verschiedene Hintergründe haben. Also Philipp zum Beispiel kommt ursprünglich aus der Automobilbranche und ist im IT-Bereich sehr gut unterwegs. Ich bin Wirtschaftshistoriker, wie wir später noch hören werden. Und der Leo kommt dann so aus der politwissenschaftlichen, ökonomischen Schiene. Und dann haben wir einen relativ guten Mix und versuchen einfach auch diesen Mix wirklich in den Podcast selber zu übertragen.
Genau, du hast es schon gesagt, du bist Wirtschaftshistoriker, bist an der LSE in London, ne?
Genau.
Hast aber selber auch, wenn ich so vom Namen urteilen darf, ein bisschen Balkan-Hintergrund, ne?
So ist es. Also meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, also heute würde man Serbien sagen, haben sich heute in Kroatien am Strand getroffen als Jugendliche und dort kennengelernt. Und sozusagen ist es eine klassische sozusagen Balkan-Liebesgeschichte. Meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, hat sich am selben Strand auch in jemanden verliebt, einen Kroaten. Also es ist wirklich, ich glaube, den Strand dort in Trogir, den kann man wirklich empfehlen. Also für die Singles aller Welt, aber nein, also tatsächlich eine klassische, würde ich sagen, jugoslawische Familiengeschichte. Und die beiden sind dann im Zuge der frühen 90er dann nach Österreich gekommen. Meine Mutter hatte ein Arbeitsangebot, sie ist Ärztin. Und dann haben sie bemerkt, ja, das ist doch besser hier und sind dann sehr, sehr gerne geblieben. Und ich bin dann entsprechend in Graz in Österreich zur Welt gekommen, dort aufgewachsen, man hört sie auch ein bisschen raus. Und dann hat es mich nach der Schulzeit, nach dem Zivildienst nach England verschlagen. Und dort bin ich jetzt mittlerweile dann doch seit 8 Jahren mittlerweile, also die Zeit vergeht. Beschäftige mich mit allen möglichen Themen, insbesondere im Bereich Osteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, das sind wir, glaube ich, eh schon irgendwo auch mittendrin. Ne? Also jetzt haben wir schon gesagt, okay, es gab da gewisse Tendenzen, dass man den Krieg im ehemaligen Jugoslawien oder vor allem ja natürlich war im internationalen Kontext immer der Bosnienkrieg halt ein sehr präsentes Thema, mit irgendeiner Art von nicht näher definierter, komischer Balkan-Eigendynamik auch ein bisschen so weggeschoben hat, zumindest in gewissen Kreisen. Gleichzeitig, ja, kann man natürlich da auch richtige Gründe finden. Ich will an der Stelle nur einmal für alle, die sich da noch nie damit befasst haben, also wir werden da in vieles reingehen, aber wenn man einfach mal eintauchen will in die Geschichte Jugoslawiens, ich habe jetzt in Vorbereitung dafür so einen gar nicht so alten, aber ich finde fast Klassiker von der Marie-Janine, ich glaube nicht Kalic, sondern tatsächlich Kalik, weil die ist, glaube ich, Französin, gelesen oder wiedergelesen, das heißt Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. Würde ich allen mal als Einstieg empfehlen, die sich da dann mehr damit befassen wollen. Ich packe auch natürlich die Quellen immer unten rein. Starten wir vielleicht dann erst doch mal politisch rein, oder? Wie würdest du das sehen? Es wird ja schon oft gesagt, dass eigentlich Jugoslawien von Anfang an durch seine diversen Strukturunterschiede über die unterschiedlichen historischen Staaten, zu denen man gehört hat, unterschiedliche Zollsysteme, Steuersysteme, Währungen, Rechtssysteme und so weiter, einen gewissen Staatnachteil gehabt hat, den man eigentlich nie aufgeholt hat. Kann man das so sagen?
Ja, man muss es einmal so betrachten. Also am meisten macht es ja Sinn, den Balkan sich so anzuschauen, die Balkangegend, indem man einfach mal eine Weltkarte oder eine Europakarte vor allem aufmacht, ein bisschen größere Europakarte im Idealfall, und dass man einfach schaut, wo das liegt. Und es liegt einfach wirklich an einer Kreuzung verschiedenster Bereiche, also insbesondere Europas und dem Nahen Osten. Und damit ist es von Haus aus einfach eine sehr attraktive Gegend für sehr viele verschiedene Einflussfaktoren. Und das zieht sich, glaube ich, wirklich am stärksten einfach durch die Geschichte durch. Das sieht man dann dadurch, dass eben diese Gegend von verschiedensten Bevölkerungsgruppen besiedelt worden, verschiedenste Religionen hier aufgetaucht sind und einfach, wie du gesagt hast, verschiedenste Zollsysteme, verschiedenste Wirtschaftssysteme, verschiedenste Reiche gegründet wurden. Und damit hast du von Haus aus einfach eine gewisse Diversität drinnen. Ob diese Diversität selber dann automatisch das Scheitern verursacht, das ist dann wahrscheinlich eine sehr, sehr große Behauptung, aber diese Diversität ist ganz einfach da und die ist in erster Linie wirklich geografisch erklärbar. Jugoslawien selber existiert ja wirklich eigentlich zweimal im herkömmlichen Sinne. Also es gibt einmal das Königreich Jugoslawien zwischen den beiden Weltkriegen, das dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges mehr oder weniger auseinanderfällt und aus dem Chaos des Zweiten Weltkriegs danach entsteht dann die sozialistische föderative später Republik Jugoslawien, das, was wir meistens heute als Jugoslawien bezeichnen. Und das wird dann zu einer Form sozialistischen Staat mehr oder weniger von 45, 46 bis 88, 89.
Wir haben ja einerseits natürlich eine allgemein schwierige Lage nach dem Krieg, ist schon klar. Wir haben aber auch von Anfang an starke Ungleichheiten innerhalb Jugoslawiens mit so einem Nordwest-Südost-Gefälle. Wie hat das damals ausgeschaut? Wie hat sich das dann auch mit der Zeit entwickelt?
Genau, und da macht es jetzt auch Sinn, dann wirklich auch ein bisschen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sich das Ganze anzuschauen. Also der größte Unterschied zwischen West- und Europa und Osteuropa am Ende des Zweiten Weltkrieges ist wirklich das Ausmaß der Zerstörung. Also wenn wir von Westeuropa denken, da haben wir meistens die großen Fronten und da reden wir vor allem über den Ersten Weltkrieg, wirklich wenn es um Zerstörung geht und so weiter. Und wir haben die zum Beispiel Fliegerattacken über Deutschland zum Beispiel. Aber wenn es um Osteuropa geht, da hat zum Beispiel Tamás Fonyo, ein Wirtschaftshistoriker, das wirklich als Krieg der Auslöschung bezeichnet. Da geht es wirklich darum, einfach wirklich große Territorien so weit wie möglich zu verwüsten und unbrauchbar zu machen. Und das sieht man dann zum Beispiel in Polen, in der heutigen Ukraine zum Beispiel, aber eben auch im heutigen Jugoslawien. Das ist zu dem Zeitpunkt einer der ärmsten Länder, wenn man so will, Europas. Also die ganze südosteuropäische Gegend, inklusive Albanien, Rumänien, Bulgarien, da kann man im Grunde alle da mal reintun. Aber die Unterschiede sind ganz eklatant. Jene Staaten, die weiter nordwestlich sind, wie du es richtig sagst, also jene, die früher vor allem zur Habsburger Monarchie sehr lange dazugehört haben, heutige Slowenien zum Beispiel oder auch Teile Istriens zum Beispiel oder Nordkroatiens, sind wesentlich vermögender, wenn man so will, und wesentlich reicher als Teile dann im Süden, insbesondere dann heutigen Nordmazedonien oder Kosovo. Und diese Unterschiede sieht man auch heute. Und tatsächlich das Spannende ist, das hat sich über die Zeit eigentlich nie so wirklich geändert. Also wenn man sich die Zahlen anschaut vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann sozusagen 80er, 90er und auch heute, sind diese Unterschiede mehr oder weniger gleich geblieben. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das heißt, man hat hier zwar einen Staat oder ein Territorium mehr oder weniger, aber diese Unterschiede untereinander sind eigentlich immer geblieben.
Und man muss ja schon auch sagen, und dann sind wir jetzt ja schon mitten im Wirtschaftlichen, dass ja das zumindest, ich schätze mal, unter der Decke hat es jetzt nicht immer ganz funktioniert, aber zumindest nach außen hin erlebt ja dann auch Jugoslawien in den 50ern und 60ern sowas wie ein Wirtschaftswunder. Also das findet ja tatsächlich statt, ne?
Genau, also wenn man sich jetzt die Wirtschaftswachstumszahlen überhaupt in ganz Osteuropa anschaut, also ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mehr so sehr ein jugoslawisches Spezifikum, wenn man so will. Aber tatsächlich, wenn man sich die Wirtschaftswachstumszahlen anschaut, man sieht einfach das, was man im Englischen Catch-up Growth nennt. Also wirklich diese Aufholjagd mehr oder weniger. Also in den 50ern und 60ern, da reden wir von durchschnittlichen Wachstumsraten von 5%. Also 59 bis 69 zum Beispiel, habe ich gerade vor mir, sind 5,4%. Und das ist dann natürlich schon ganz gigantisch. Und da sieht man einfach, da sind einfach dann auch die Lebensstandards der Leute einfach dementsprechend gestiegen. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Vorteil des Ganzen. Man konnte dann etwaige wirkliche Schwierigkeiten in den ersten Jahrzehnten wirklich mit Wachstum überlagern. Das ist jetzt an sich keine große Sensation. Der Sozialismus selber verspricht ja immer, der nächsten Generation geht es besser und uns wird es besser in der Zukunft gehen. Und das war immer das große Versprechen des Sozialismus selber. Und das hat dann auch entsprechend einige Jahrzehnte auch funktioniert. Und damit hat man dann die Leute auch zum gewissen Maß auf jeden Fall kaufen können.
Aber spätestens in den 70ern, also ja, Ölkrise und so weiter, die ja jetzt nicht jugoslawien-spezifisch ist natürlich, da bricht ja eigentlich in ganz Europa dieses Modell ein bisschen zusammen. Weltpolitisch gesehen haben wir dann diesen neoliberalen Turn auch als eine etwas spätere Folge davon, ne?
Genau, also das kann man auch gut so zusammenfassen. Bei Jugoslawien kommen dann noch ein paar spezifische Phänomene halt dazu. Das ist halt wirklich dieses konstante Defizit, das sie im Handelsbereich zum Beispiel machen. Das heißt, man braucht ständig Zufluss von Kapital von außen. Jetzt muss man bedenken, wenn man ständig Kredite hat, zum Beispiel man hat halt dann einen Wohnbaukredit, der auf ewig geht, jetzt angenommen. Das Problem ist halt, wenn dann die Zinsen wirklich steigen. Und das tun sie dann nicht zuerst 73, 74, aber dann gegen die in den späten 70ern in erster Linie. Das in den 70ern selber hat man dann gerade in der Zeit blöderweise, und da ist Jugoslawien nicht das einzige Land, also Polen wäre da auch ein gutes Äquivalent dazu, dann angefangen, einen großen Stil Geld aus dem Westen reinzuholen, um eben sozusagen den nächsten Schritt in die Industrialisierung zu gehen, Richtung Hightech-Industrien. Und das kommt eben genau zur Unzeit, denn kurz darauf steigen eben massiv die Zinsen und man ist dann wirklich in einer ganz, ganz schweren Position. Man hat konstant eigentlich immer ein Leistungsbilanzdefizit. Das heißt, man ist wirklich abhängig von diesem Kapital. Gleichzeitig kann man sich dieses Kapital vom Markt mehr oder weniger nicht mehr so leicht holen. Und dann sitzt man wirklich in den ganz großen Problemen.
Was waren die Rezepte darauf? Also wie hat der jugoslawische Staat, die jugoslawische Führung ab den 70ern und natürlich das Ganze wird ja noch viel radikaler, also Tito stirbt ja 1980, dann auch in den 80ern, wie hat man versucht, dem entgegenzuwirken oder dem überhaupt zu begegnen?
Ja, das Problem ist in erster Linie hier ein bisschen die politische Struktur Jugoslawiens. Also man hat sich ja damals ausgemacht, gut, also solange Tito lebt, ist er im Amt. Also er war dann sozusagen gewählt als Leader bis zum Ende des Lebens und das hat er auch so gehalten bis 1980, wobei man dann in seinen späteren Jahren hat er wahrscheinlich operativ nicht mehr wahnsinnig viel angegriffen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber tatsächlich danach war die Idee, dass man im Kollektiv mehr oder weniger entscheidet. Das heißt, man hat Gesandte aus allen Republiken und dann soll es sozusagen einen Leader geben, gewissermaßen, aber der wechselt jedes Jahr. Das ist ein ganz, ganz zentrales Problem, denn man stelle sich vor, jedes Jahr wechselt sozusagen die Regierung in einem Land. Das Endergebnis davon ist halt, dass sich die Interessen massiv unterscheiden. In erster Linie, weil diese Regierung jedes Jahr aus einer anderen Republik kommt. Also diese einzelnen Staaten sind in Jugoslawien sozusagen föderal drinnen. Und jedes Jahr muss jemand aus einer anderen Republik kommen. Das heißt, er hat ein anderes Interesse, welche Gegenden für ihn interessant sind, welche Industrien für diese Person interessant sind, welche Teilaspekte der jugoslawischen Wirtschaft von besonderer Bedeutung sind. Eins der Hauptprobleme ist tatsächlich, dass es dann intern eigentlich nicht ein Rezept gibt, sondern es gibt eigentlich 8 Rezepte. Und jeder versucht dann sozusagen mit seiner eigenen Methode in diesem einen Jahr ein bisschen was vorwärts zu machen. Und dann macht man halt einen Schritt vorwärts und zwei wieder rückwärts und dreht sich so ein bisschen im Kreis.
Ja, nur kurz zur Einordnung, genau, 8, also es waren 6 Republiken und dann Serbien hatte noch 2 autonome Regionen, also damit sind wir auf 8. Ja, und ich meine, was damit halt einhergeht, und da sind wir jetzt dann schon langsam in so einer Radikalisierungsspirale, dass ja durch diese Logik ist ja über die Zeit und dann vor allem ja in den 80ern, aber im Prinzip eigentlich seit der Verfassung 74 eigentlich, kann man das auf jeden Fall sehen, wird halt dieser Faktor Nationalität immer wichtiger. Also es wurde ja alles aliquot nach Ethnie besetzt, beziehungsweise nach nationaler Zugehörigkeit. Und man musste sich ja auch irgendwann dann in Jugoslawien ethnisch definieren, um überhaupt gewisse Ämter innehaben zu können. Also da ist eben dieser Zentralrat ist dafür ein Beispiel oder auch innerhalb von Bosnien war das dann auch ein Riesenthema. Und wenn man jetzt das nicht wollte oder man konnte ja zum Beispiel in der Volksbefragung oder in der Volkszählung sich als Jugoslawe bezeichnen. Das war aber nicht wirklich gern gesehen und vor allem könnte es für dich auch Nachteile bringen, weil ja, der Platz war halt für einen Kroaten, der war nicht für einen Jugoslawen oder war halt für eine Serbin oder wurscht was. Ne? Korrigier mich, wenn das jetzt zu vereinfacht ist, aber damit kommen wir halt schon in diese Sache, dass dann in den 80er Jahren alles sich um die Zugehörigkeit zu den einzelnen Republiken und oder in gerade in Bosnien, halt auch einfach Zugehörigkeit zu den Nationalitäten dreht, alle sich dementsprechend halt da einordnen müssen und jedes Problem eigentlich zunehmend als nationales Problem begriffen wird.
Genau, also man muss da ein bisschen zurückgehen tatsächlich in der Zeit. Also in den 50ern, 60ern hatte Jugoslawien eigentlich eine relativ klare Idee, dass dieser Pluralismus relativ eingeschränkt ist, mehr oder weniger, und dass alle sich auf den Sozialismus als ein gemeinsames Projekt dann sozusagen konzentrieren sollen. Und das ändert sich dann relativ stark ab den 70ern. Man hat diese Idee des pluralistischen Sozialismus, wo dann sozusagen jede Republik eine eigene Idee von Sozialismus haben darf und was man dann genau machen will. Und hat dann im Geiste dieses Ganzen auch die entsprechenden sozusagen so Untertöne davon eben 74 diese neue Verfassung damals beschlossen. Und da spielt es eben, wie du richtig sagst, einfach eine ganz zentrale Rolle, aus welcher Republik du bist. Und das war dann natürlich ein ganz zentraler Punkt, wenn es dann eben diese Postenbesetzungen ging. Und da geht es dann um teilweise trivialste Dinge vom Schullehrer in der Vojvodina zum Beispiel, wo dann alle Minderheiten mehr oder weniger an den Tisch müssen. Gibt es nämlich auch eine ungarische Minderheit, eine slowakische, und da wird man nicht fertig mit dem Zählen heute, wenn wir jetzt damit anfangen. Und man hat sozusagen versucht, diesen Pluralismus dann innerhalb der einzelnen Republiken und dann sozusagen auf föderaler Ebene entsprechend umzusetzen. Und das war dann einfach technisch wahnsinnig schwierig, erzeugt wahnsinnig viel Friktion, und Friktion bedeutet oftmals auch einfach die Chance, dass A, entweder nicht die Besten auf ihren entsprechenden Posten landen und B, dass einfach ein gewisses Ausmaß an Korruption dann auch stattfinden kann, wo man dann das Mörder ausnutzen kann, dass ja, jetzt brauche ich schnell einen, der ist aus, was weiß ich, aus Montenegro, dann kann ich den da schnell hinstellen und im Gegenzug stimmt er dann für mich.
Wie hat sich das auch intern geäußert? Also 74, diese Verfassung, die wir jetzt angesprochen haben, die hat ja schon auch die Republiken ja sehr unabhängig gemacht. Das muss man ja auch nochmal sehen. Also das ist immer schon fast konföderativ unterwegs. Wie hat der Austausch dann überhaupt noch stattgefunden zwischen den Republiken? Das war ja außerhalb jetzt von dem Rat und natürlich der Armee immer weniger auch de facto. Also die durchschnittliche Person aus Kroatien hat mit serbischen Behörden und so ja überhaupt nichts mehr zu tun gehabt und wahrscheinlich auch sonst mit der serbischen Republik oder dem serbischen Staat zum Beispiel, ne?
Das ist sicher richtig. Man muss sagen, es gibt da jetzt zwei Dimensionen, wie man Austausch sehen kann. Also zum einen ist jetzt sicher der politische Austausch und der ist ganz sicher eingeschränkt. Ich glaube, da gebe ich dir unumwunden recht. Ich glaube, es gibt eine zweite Dimension des Austausches, die man da vielleicht nicht ganz unterschätzen sollte, und die passt vielleicht gut zu meiner Einleitung mit meinen Eltern und meiner Tante, einfach diesen kulturellen Austausch, der relativ stark stattfindet. Das heißt, wirklich eine jugoslawische Musikszene zum Beispiel, die dann relativ groß ist, eine große Filmszene, dass Leute auf Urlaub gehen. Tatsächlich gab es viele Schulprojekte, wo dann sozusagen die Schüler in verschiedene Republiken geschickt wurden. Das heißt, wenn du Schüler warst in einer jugoslawischen Republik, die Idee war, dass du zumindest jede Republik einmal besucht hast. Ganz mit dem Ziel sozusagen, dass dieser Austausch gefördert wird. Das heißt, man war sich dessen schon durchaus bewusst, dass das ein Problem ist. Und wenn man dann sozusagen jetzt noch immer den Wunsch hat, und den Wunsch gab es ja, insbesondere jetzt von denen, die, sag ich jetzt mal, systemtreuer waren, einfach eine jugoslawische Identität entstehen zu lassen. Da wurde dann sozusagen auf dieser kulturellen Ebene versucht, viel aufzuholen, was eben in der politischen Ebene massiv stecken geblieben ist.
So, wenn wir uns jetzt trotzdem dann nochmal eben zu diesen letzten, wie wir es jetzt in der Nachschau wissen, 10 Jahren des gemeinsamen Jugoslawien so nochmal anschauen. Wir haben jetzt schon gesehen, es ist nicht so, dass es gar keinen Austausch gab, aber politisch sind wir eigentlich zunehmend in einer Sackgasse. Wie hat sich dieses Jahrzehnt, die 80er Jahre, wie hat sich das so weit hochgeschaukelt, dass man das dann überhaupt, ein Krieg überhaupt irgendwann mal denkbar wurde für gewisse Kreise?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Krieg war sehr, sehr lange undenkbar für sehr, sehr viele Kreise. Ich glaube, der ist jetzt nicht irgendwie in Natur gegeben und da ist, glaube ich, diese Theorie des Pulverfass Balkan überhaupt nicht entsprechend. Tito stirbt 1980. Das ist ein relativ zentrales und einschneidendes Event. Jetzt vielleicht gar nicht mal technisch, weil wie gesagt, Tito in seinen letzten Jahren jetzt operativ nicht wahnsinnig viel tätig war, relativ viele gesundheitliche Probleme hatte. Aber dadurch, dass eben dieser Übervater der jugoslawischen Idee war, hat er im Grunde den Laden zusammengehalten. Jetzt stirbt er 1980 und ab 1980 sieht man einfach diese zunehmenden internen, sage ich jetzt mal, Zentrifugalbewegungen. Das andere Problem ist einfach wirtschaftlicher Natur. Das heißt, der Schuldenberg Jugoslawiens wird immer größer, das Zurückbezahlen wird immer schwieriger. Da wird dann unter anderem die Troika einberufen. Das kennen wir vielleicht noch aus der Griechenland-Krise tatsächlich, aber die Troika gab es auch in Jugoslawien in den 80ern. Die setzen dann entsprechend, wie auch in Griechenland, relativ harte Maßnahmen. Das heißt, es muss gespart werden, es ist weniger Geld da. Und wenn weniger Geld da ist, zeigt das auch automatisch dann den internen Konflikt. Denn was wir vielleicht gar nicht erwähnt haben jetzt am Anfang, das Steuersystem ist noch immer zentral. Das heißt, Gegenden, die stärker sind wirtschaftlich, werden Transferleistungen in den Südosten mehr oder weniger weitergeben. Also von Slowenien dann sozusagen und Kroatien in Richtung zum Beispiel Mazedonien, Kosovo, Montenegro. Und diese Bewegung findet dann sozusagen mit Jahrzehnten hinweg statt. Und jedes Mal, wenn das jetzt das Geld knapper wird einerseits, die Inflation tatsächlich Schritt für Schritt aufgeheizt wird, das ist nicht zu unterschätzen als Faktor, entsteht sozusagen diese Unzufriedenheit dann auf beiden Seiten. Die einen, weil das Leben eben nicht mehr besser wird im Süden. Die anderen weiter nördlich, einfach weil sie das Gefühl haben, sie könnten mehr erreichen, wenn sie jetzt nicht ihr Geld mehr oder weniger da nach Belgrad weitergeben müssen, die das dann quer über das Land verteilen. Und da entsteht eben diese Schritt für Schritt diese Zentrifugalbewegung. Und die kombiniert sich dann mit diesem 74er föderativen Verfassungsstatut, das eben sagt, dass das Leadership jedes Jahr mehr oder weniger ausgetauscht wird. Und sozusagen jedes Jahr aus einer neuen Republik eine neue wirtschaftliche Idee reinkommt. Und damit hat man dann eben Schritt für Schritt wirklich so eine Form von Disintegration, wenn man so will, wo wirklich dann jeder dann mehr oder weniger macht, was er will. Und dann steht man dann gegen Ende der 80er wirklich vor einer Sackgasse, verschiedene Republiken, die alle aus verschiedensten Gründen komplett unzufrieden sind und sich dann überlegen, ja, was könnten wir jetzt tun? Man sieht ja auch Schritt für Schritt, dass die Unterstützung potenziell aus dem Osten immer schwächer wird. Das ist ja von außen dann doch Schritt für Schritt erkennbar. Der Fall der Berliner Mauer ist zu dem Zeitpunkt noch absolut unklar. Die fällt ja dann doch relativ überraschend. Aber es sagt viel darüber aus, dass tatsächlich der Fall des Ostblocks im ersten Moment gar nicht einmal so sehr in Jugoslawien auffällt, weil man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
Man wird keine monokausale Erklärung finden, warum es dann zu einem Kriegsausbruch kommt. Aber ein Faktor, der jetzt da sicher ein ganz zentraler ist, für mich zumindest, ist halt, was die politische Elite entschieden hat zu tun. Und wir sehen halt da schon, das ist sehr schön beschrieben, dass in verschiedenen Republiken eigentlich alle unzufrieden waren aus verschiedenen Gründen. Und naja, die Elite merkt das erstens auch und zweitens sind da aber Leute dann, die also entweder die Zeichen der Zeit für sich für einen Aufstieg nutzen wollen, das sind vor allem die nationalistischen Kräfte. Franjo Tudjman ist halt sicher der größte Name, der sich in Kroatien da in Stellung bringt und dann eben versucht, dieses, sagen wir mal, die Transition weg vom Sozialismus, die ja auch in Jugoslawien dann stattfindet, oder vom Einparteienstaat zumindest, für sich zu nutzen. Aber wir haben halt andererseits Leute wie Slobodan Milosevic, die halt aus dem Regime heraus selbst auf den Nationalismus de facto ja aufspringen oder auf diese Gefühle aufspringen und eine angebliche Lösung bieten. Und das Gemeinsame ist halt, dass die alte Elite Jugoslawiens halt von einer friedlichen Transition nichts gewinnen konnte. Das muss man halt schon auch einfach sagen. Und bei Milosevic ist das für mich sehr deutlich. Der konnte nur verlieren, wenn Jugoslawien oder auch Serbien sich hin öffnen zu einer Mehrparteienherrschaft in irgendeiner Form, ob sozialistisch oder nicht. Ja, dann haben sich für die halt Punkte geboten oder Argumente geboten, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut beschrieben haben. Und die hat man dann radikal bespielt.
Ich glaube, es ist relativ sinnbildlich, wie du richtig sagst dafür. Und man hat zum einen eben diese alte Elite in der kommunistischen Partei, die ja selber alles andere als föderal jetzt teilweise eingestellt ist, beziehungsweise wenn föderal, dann noch immer innerhalb eines Staates. Man hat eben diese nationalistischen Kräfte entweder innerhalb der Partei, wie eben Milosevic, oder auch von außerhalb in Slowenien oder in Kroatien.
Ja, und vielleicht um nur noch einen Faktor zu nennen, einfach in erster Linie, weil ich die Geschichte so geil finde, muss man halt schon auch sagen, dass sich die Medien jetzt nicht unbedingt nur positiv auch beteiligt haben an dem. Es gibt nämlich so ein schönes Beispiel, ganz früher Kriegszeit. Also da gab es schon erste Scharmützel zwischen kroatischen Sicherheitskräften und zuerst noch serbischen Aufständischen in Ostkroatien. Da gab es so einen Überfall, so eine Militäraktion von kroatischer Seite. Da ist niemand gestorben. Trotzdem haben eben die Vecernia Novosti, also eine Belgrader Zeitung, hat dann von 11 Toten und, jetzt halte ich fest, 20.000 Flüchtlingen geschrieben. Und besonders nice ist dann, dass sie eine Sonderausgabe rausgebracht haben und auf der Titelseite schreiben, dass bei diesem Angriff jetzt nicht nur diese 11 Toten und 20.000 Flüchtlinge gewesen wären, sondern, und natürlich, das tut dann besonders weh, ein orthodoxer Priester da ermordet wurde. Das war auf der Titelseite.
Sehr gut.
Seite 2 steht dann nochmal orthodoxer Priester, der wurde verletzt. Plötzlich ist er nicht mehr tot, hat man nicht eingeordnet. Auf Seite 3 war ein Statement von ihm abgedruckt. Also da war eigentlich den, auch den Medien alles ziemlich egal und man hat halt diese, ja, was man glaubte, was das Volk hören will, dann halt auch abgedruckt. Also da waren die den Teilen der nationalistischen Elite oder der opportunistischen Elite, sagen wir mal, nicht viel hinterher.
Ja, na, das ist auf jeden Fall. Ich sage es jetzt mal vorsichtig, im Jahr 2025 ist das unter Umständen bei gewissen Medien in Südosteuropa auch der Fall. Also dieses Schreiben, wonach dir eigentlich beliebt, ist eigentlich ein Grundkonzept, das sich tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg durchzieht.
Ja, und jetzt sind wir eh schon am Schluss. Ich habe einfach so ein paar Punkte nochmal rausgesucht, die ich jetzt einfach noch so gerne in den Raum stellen würde, einfach nur um zu zeigen, so okay, wir können diese Entwicklung zwar nachvollziehen, aber gleichzeitig, und das wird im Nachgang und gerade von außen betrachtet oft, glaube ich, eben nicht gesehen, ist es eben nicht so, dass es in diesem Land eine deutliche und begeisterte Mehrheit für irgendeine Form von Krieg gegeben hätte. Hat es eigentlich nie gegeben. Und das sieht man auch bei Großprotesten, die schon seit 1990 stattgefunden haben. Also da haben wirklich abertausende Menschen an Antikriegsprotesten teilgenommen in allen großen Städten Jugoslawiens. Anderes Beispiel, gerade am Anfang und gerade auch von serbischen Mitgliedern der Nationalen Armee, extreme Zahlen an Desertationen gesehen, also die da nicht kämpfen wollten gegen quasi das eigene Volk, wie man es gesehen hat. Wir haben aber auch so Dinge, dass, das ist ein bisschen früher jetzt, aber ich finde es schon recht bezeichnend, weil wir darüber auch schon geredet haben. In einer Umfrage 1985 zum Beispiel, da wurden 6000 so junge Erwachsene, Anfang 20 befragt, wie die sich eigentlich definieren würden. Und da gab es eine Mehrheit, also über 50%, die sich als jugoslawisch gesehen haben. Das ist eine Kategorie, die in der letzten Volkszählung davor irgendwie bei 2,5% oder sowas lag. Also da sehen wir schon auch, okay, da hat sich schon auch irgendwie was gewandelt. Und genauso gab es auch keine Mehrheit in Umfragen dafür, dass jetzt jedes Volk, wie es dann hieß, einen eigenen Staat brauchen würde. Das wurde auch abgefragt. Gab es nie eine Mehrheit dafür. Und es gab übrigens ja auch nur 10% der Leute, die in den späten 80ern noch gesagt haben, dass das innerethnische Klima im eigenen Ort irgendwie schlecht wäre. Also auch das, gut, 10% ist jetzt nicht nichts, ne? Aber auch da sehen wir so einen Trend, der erstens im Nachhinein oft übersehen wird und zweitens haben wir auch da etwas, und das ist interessant, ich vergleiche es gern mit dem Fremdenhass heute. Je weniger Fremde man, oder Ausländer oder Leute, die halt nicht, keine Ahnung, Bio-Deutsche sind oder sowas jetzt, man kennt, desto ausländerfeindlicher ist man tendenziell, zumindest statistisch. Eben, 10% der Leute sagen, im eigenen Ort ist das ethnische Klima schlecht. 22% sagen das über die eigene Republik und ganze 31% sagen das über den Gesamtstaat. Das heißt, je weiter es weg ist, desto negativer sieht man es. Ja. Was jetzt aber nicht wirklich heißt, dass die Lebensrealität der Leute so gewesen wäre. Ne?
So ist es. Also ich würde sagen, auch tatsächlich, so blöd es klingt, dass die Jugoslawienkriege sind ja am Ende des Tages durchaus zu einem gewissen Maß auch ein Elitenprojekt, also der lokalen Eliten, die einfach davon profitiert haben, dass das dann so auseinanderfällt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie von großer Hand irgendwie da groß geplant gewesen wäre, aber es hat sich für viele als relativ günstig erwiesen, dass das dann so auseinanderfällt. die Bevölkerung selber war definitiv von Anfang an, wie du richtig sagst, nie wirklich dahinter. Erst dann, als es dann wirklich um Leib und Leben ging, dann ändern sich natürlich die Positionen ganz massiv, selbstverständlich. Aber solange tatsächlich das als Frage von außerhalb gekommen ist, war das Bedürfnis und der Wunsch vielleicht gar nicht einmal so wahnsinnig groß. Und ich glaube, das ist eben genau diese Forschung, die man oftmals dann hat, wahrscheinlich so ein bisschen so ein Exotismus, den man dann gegenüber dem Balkanraum hat, dass man das eben aus dem Geschichtsunterricht hat, dass das irgendwie so ein Pulverfass wäre und weil das eben so kompliziert ist und weil da so viele Kriege stattfinden, dass das irgendwie inhärent ist zu den Leuten, aber das ist überhaupt nicht der Fall am Ende des Tages. Am Ende des Tages ist es darum, dass ja, die Balkangegend liegt an einer Kreuzung und Kreuzung erzeugt so eine gewisse Form von Spannung potenziell natürlich, aber Kriege, die stattfinden, die haben meistens dann doch andere Ursachen am Ende des Tages.
Ich würde tatsächlich mit einem etwas längeren Zitat enden. Eine Anthropologin hat das geschrieben, Tone Blinger heißt die. Ich finde, das fasst das Ganze eigentlich gut zusammen. Sie schreibt da, die entwürdigenden und entmenschlichten Bilder des anderen, heraufbeschworen von nationalistischen Hetzern, wurden von gewöhnlichen Menschen aufgenommen und halfen ihnen mit Ängsten und dem Gefühl der Ohnmacht umzugehen. Als sie schließlich von ihren politischen und militärischen Führern aufgerufen wurden, ihre Nachbarn anzugreifen, griffen einige zu den Waffen, andere flohen. Viele andere wurden zu stummen Zeugen an Verbrechen an früheren Freunden. Ein kleiner Teil hatte den Mut, Wege zu finden, um jene zu schützen, die verfolgt und angegriffen wurden. Der entscheidende Punkt an der, in ihrem Fall jetzt, bosnischen Gesellschaft, wie an allen anderen Gesellschaften auf dem Balkan und darüber hinaus, ist, dass sie beides in sich trägt, das Potenzial zum friedlichen Zusammenleben und das Potenzial zum Konflikt. Es fällt uns leicht, das ehemalige Jugoslawien mit selbstgefälliger Überheblichkeit zu betrachten, doch diese Geschichte hält Lektionen für alle Gesellschaften bereit. Denn auch anderswo gibt es unterschwellige Strömungen von Intoleranz, Rassismus und Angst vor anderen, Strömungen, die, wenn sie von Mächtigen geschürt werden, in Gewalt umschlagen können oder vom Staat geduldet werden, bis sie ungestraft aufblühen. Solche Entwicklungen werden wahrscheinlicher, wenn Gesellschaften oder Staaten tiefgreifende Umbrüche erleben und anfällig werden für Konfliktunternehmer, die verkünden, wählt mich und ich beschütze euch vor den bösen anderen, denen, die uns vernichten werden, wenn wir sie nicht befrieden oder beseitigen. Und ich glaube, im Endeffekt ist genau das passiert.
Genau.
Von vielen in der Déjà-vu-Community weiß ich, dass sie begeisterte SpielerInnen von Past Puzzle sind, dem süchtig machenden, von Wordle inspirierten Geschichtsspiel. Und da dachte ich mir, warum hole ich Past Puzzle nicht als Werbepartner für das Pulverfass Balkan mit ins Boot? Wir haben uns also da mit Tom von Past Puzzle zusammengesetzt und uns etwas für euch überlegt. Als Hörerin von Déjà-vu-Geschichte kannst du dir jetzt nämlich 30 Tage kostenlos in der Pro-Variante von Past Puzzle holen. Das bedeutet für dich, du kannst mehr als ein Puzzle am Tag spielen, du erhältst einige weitere Vorteile und unterstützt dabei auch gleich zwei unabhängige Geschichtsprojekte auf einmal. Und so funktioniert es. Mit dem Gutscheincode DéjàVu30, alles kleingeschrieben, DEJAVU30, bekommst du auf der Mitgliedsstufe HistorikerIn bei Past Puzzle einfach 30 Tage geschenkt. Im Monatspaket oder entsprechend abgezogen auch im Jahrespaket. Ich hoffe, das Angebot ist was für dich. Alle wichtigen Infos und einen Link findest du auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Ich denke, in meinem Gespräch mit Marco ist eine Sache deutlich geworden. Der Zerfall Jugoslawiens und die darauf folgenden Kriege hatten viele Gründe und Auslöser, aber uralter Hass ist keiner davon. Zumindest nicht mehr als anderswo auf der Welt. Warum war diese Erklärung in den 90ern aber dann trotzdem so präsent? Nun, eine Erklärung dafür ist, dass Jugoslawien nun mal eben auf dem Balkan liegt. Und in dieser Serie haben wir doch vor allem eines gelernt. Das westliche Bild des Balkan ist ein hartnäckiges. Es entwickelte sich über eine lange Zeit der quasi kolonialen Betrachtung durch westliche Reisende immer im Kontext des Osmanischen Reiches und damit des Orients. Zum Zeitpunkt, als Karl May das ganz am Anfang dieser Serie zitierte »In den Schluchten des Balkan« geschrieben hat, in den 1890ern, da war dieses Balkanbild so gut wie fertig gebacken. Der Westen betrachtete Südosteuropa inzwischen so wie auch andere Teile des von ihm so gesehenen Orients. Als archaisch, rückständig, gewalttätig, irrational. als ein Pulverfass, das jederzeit in die Luft zu fliegen droht. Aber das diente halt weder damals noch heute nur der negativen Darstellung des Balkans oder von mir aus auch des Orients. Es dient vor allem auch der positiven Darstellung des Selbst. An all diesen negativen Stereotypen konnten und können sich die beschreibenden Akteure aus dem Westen immer auch selbst definieren. Als das Gegenteil, als aufgeklärt, modern, friedlich, rational. Und das, ein nach außen übertragenes positives Selbstbild, ist eben immer attraktiv, sowohl für einzelne Menschen als auch für ganze Gesellschaften. Somit ist es auch kein Wunder, dass dieses festgefrorene Bild des Balkan im Laufe des 20. Jahrhunderts nicht mehr aus den Köpfen verschwand. Dass Reisende, Autoren, Journalisten und Co. es immer wieder nur zu gerne aufgriffen, sodass die Idee des Pulverfasses und des Balkans allgemein als Hort des Chaos und des uralten Hasses eben auch in den 90er Jahren noch viel zu leicht verfangen konnte. Das Resultat war ein dramatisches. Nämlich, dass politische EntscheidungsträgerInnen und auch die allgemeine Bevölkerung sich in den 90ern dann selbst sagen konnte, na gut, wenn die da unten nicht wollen, was sollen wir dann tun? Dabei vergessen wir leider nur, dass diese Art des Denkens und unser Balkanbild dahinter eigentlich ja deutlich mehr über uns sagt als über die da unten. Und es ist auch nicht nur das, denn mit all dem steht Jugoslawien ja nicht alleine da. Ähnliche Vorstellungen der Irrationalität kommen im Westen auch immer wieder hoch, wenn von anderen Balkanstaaten die Rede ist, Bulgarien, Rumänien, Albanien, ja oder zum Beispiel während der Eurokrise auch Griechenland, das wir sonst oft außen vor lassen, wenn wir über den Balkan nachdenken. Ich müsste aber natürlich jetzt auch nicht allzu lange nachdenken, um ganz ähnliche Argumente im Westen für Teile des Nahen Ostens oder Afrikas zu finden. Ähnliche Stereotype, die der Westen irgendwann aus Eigennutz erfunden hat, um unter anderem das imaginierte Selbst als Gegenstück aufzuwerten. Geister treiben sich nicht nur auf dem Balkan rum. Wir alle leben mit den Geistern der Vergangenheit, sie kommen im Schlaf und flüstern uns alte Geschichten ins Ohr. Aber wir müssen ihnen auch nicht zuhören. Noch einmal geht mein ganz großer Dank an Marco von Des Pudels Kern für die Einordnung des Zerfalls Jugoslawiens in dieser Folge. Und ich danke vor allem auch jenen, die diesen Podcast als Mitglieder auf Steady mit unterstützen. Ich sage es immer wieder, aber ohne euch wäre das Licht hier schon ganz, ganz lange aus. Danke. Ganz am Ende sind wir trotzdem noch nicht, denn wie in jeder Folge bisher ja angekündigt, möchte ich die Themen dieser Serie auch mit euch gemeinsam noch diskutieren. Und dazu treffen wir uns in einer Woche, am Montag, den 24. November 2025. Falls du das später hörst, um 20 Uhr auf YouTube. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei wärst. Du findest in der Folgenbeschreibung jetzt auch schon den Link zu diesem Livestream. Nimm dir am besten kurz die Zeit, den YouTube-Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen über die Glocke und all diesen YouTube-Kram zu machen. Dann verpasst du das auch alles nicht. Ich freue mich schon ganz gewaltig auf den Dialog nächste Woche. Sage dir danke fürs Zuhören und hoffentlich bis dann.